Damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von All Inclusive am Samstag, den 16. Januar 2016. Mikrofon und an den Reglern begrüßen euch heute Timo,
Michi.
Es ist bei uns zu Gast Norbert Linz. Wie haben Sie sich eingelebt im Europäischen Parlament jetzt bald 2 Jahre?
Ja, doch sehr gut. Ich bin doch ganz im Alltag angekommen und bin schon, wie ich meine, voll in den Themen drin. Und es ist sehr anstrengend, aber es macht unglaublich viel Spaß.
Wie unterscheidet sich dann die Arbeit im Europäischen Parlament zum Bundestag oder Landtag? Also was ist da gleich, was ist anders?
Ja, also aus dem Alltag tue ich mir schwer zu berichten, weil ich nie Landtagsabgeordneter oder Bundestagsabgeordneter war, aber natürlich vom Erleben her und was man natürlich entsprechend von den Kollegen erfährt, ist es im Europäischen Parlament schon deutlich anders. Erstmal die vielen Nationen, die 28 Kolleginnen und Kollegen aus 28 Mitgliedstaaten, die vielen Sprachen, unterschiedliche Mentalitäten. Und das merkt man schon deutlich bei der Arbeit, aber das macht es für mich auch unglaublich interessant.
Was waren dann Ihre Highlights jetzt in Ihrer Zeit? Sie haben ja im Europäischen Parlament angefangen, wo eine Krise die nächste Krise begrüßt hat.
Ja, also sicherlich eine Zeit, sage ich mal schon, mit Riesenherausforderungen, wo wir auch sehr ernsthafte und auch sehr streitige Debatten haben im Europäischen Parlament. Aber wenn Sie jetzt mich fragen nach einem Ereignis, ist es für mich sicherlich als gläubigen Katholiken der Papstbesuch gewesen im November 2014.
Wie war der Besuch für Sie? Also wie ist der so abgelaufen?
Der ist abgelaufen, wenn man so will, eigentlich wie jeder Besuch eines Staats- und Regierungschefs. Und der Papst kam ja zu uns ins Europäische Parlament als Oberhaupt des Vatikans. Das ist ja ein eigener Staat, also als Staatsoberhaupt. Und es läuft immer so ab, dass der Parlamentspräsident dann eine Eröffnungsrede hält und dann die Hauptfigur, der Hauptgast, in dem Fall Papst Franziskus, dann eine halbstündige Rede hält. Und in der hat uns, wie ich finde, schon deutlich aufgerüttelt und auf sozusagen die Grundwerte Europas dann auch abgestellt und uns sie auch wieder sehr stark in Erinnerung gerufen.
Wie sieht dann Alltag bei Ihnen aus? Das war ja ein besonderer Tag. Wie sieht sonst ein Alltag für einen Abgeordneten in Straßburg aus?
Ja, also ein ganz normaler Tag beginnt in der Regel zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr im Büro dann und beginnt mit der Besprechung mit den Mitarbeitern, was alles zu tun ist, was vorzubereiten ist. Und meistens ist dann um 9 Uhr eine erste Sitzung. Das kann eine Sitzung innerhalb meiner Fraktion, der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament sein oder eine Besprechung innerhalb meiner Arbeitsgruppen. Ich bin Mitglied im Agrarausschuss des Europäischen Parlaments und auch im Umweltausschuss des Parlaments und da gibt es viele Besprechungen, auch informeller Art und die finden dann oftmals ab 9 Uhr statt. Dann geht man in den Plenarsaal, insbesondere besteht Anwesenheitspflicht dann bei den Abstimmungen, die sind meistens zwischen 12 und 14 Uhr. Dann hat man kurz Zeit, was zu essen. Oftmals habe ich in Straßburg, weil mein Wahlkreis, der Regierungsbezirk Tübingen, nicht so weit weg ist, habe ich auch Besuchergruppen. Dann versuche ich natürlich, denen eine Stunde zur Verfügung zu stellen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Dann stehen Telefonate an und weitere Gremiensitzungen. Meistens geht so ein Tag so ein Plenartag in Straßburg dann so bis 22 Uhr, das ist eigentlich so das Übliche.
Dann ins Bett und dann geht es gleich wieder los sozusagen.
Genau.
Haben Sie dann auch Freizeit in Straßburg? Also können Sie auch mal durch Straßburg, durch die Stadt schlendern oder ist das nicht so möglich?
Ja, also seit jetzt den gut anderthalb Jahren, seit ich im Europäischen Parlament bin, war ich, glaube ich, 2-mal in der Innenstadt und das hatte meistens zum Anlass, dass ich auch zu einer Veranstaltung dann dort war. Also man hat sehr wenig Zeit, sich die Stadt anzuschauen. Das gilt auch für meine Zeit, wenn ich dann in Brüssel bin. Allerdings jetzt in meinem Fall, weil ich schon 5 Jahre Mitarbeiter im Europäischen Parlament war, von 2004 bis 2009 und dort auch entsprechend gelebt habe und in Kehl bei Straßburg studiert habe, sind mir beide Städte sehr, sehr wohl bekannt.
50-50 ist es im Bundestag, also 50% sitzen die Abgeordneten in Berlin und 50% sind sie ungefähr im Wahlkreis. Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie mehr in Straßburg oder mehr im Wahlkreis?
Bei uns ist es deutlich anders. Wir haben jetzt im Jahr 2016 38 Sitzungswochen. Davon sind 12 in Straßburg und 26 in Brüssel. Und eben nur einige wenige Wahlkreiswochen. Also insgesamt kann man ja zusammenrechnen, wenn das Jahr 52 hat, dann sind es eben noch 14 Wochen, wo wir nicht an den Sitzungsorten sein müssen. Und das ist leider, das bedauere ich, ja, dass ich dann so wenig unterwegs sein kann. Nichtsdestotrotz mache ich das vor allem dann an den Wochenenden, wo ich dann versuche, im Wahlkreis, also im ganzen Regierungsbezirk Tübingen, unterwegs zu sein.
Ist es schon schwierig, überall zu sein, weil das ist ja ein XXL-Wahlkreis sozusagen. Mhm. Also wenn man Annette Wiedmer-Mautz als Bundestagsabgeordnete sieht, da hat sie ja noch Unterstützung ja dann von Dr. Martin Rosemann und Chris Kühn, ist der Bezirk ja Tübingen, Rottenburg, Mössingen, Hechingen sehr überschaubar als ihr Bezirk. Ihr Bezirk geht ja dann richtig weit hinaus.
Ja, also natürlich kann man sagen, man ist überall und nirgends sozusagen, aber ist klar, die Europaabgeordneten, das geht ja nicht nur mir so, sondern die Wahlkreise sind dort deutlich größer, weil wir aus Deutschland nur 96 Europaabgeordnete haben. Deswegen können wir natürlich nicht so vor Ort präsent sein wie ein Landtagsabgeordneter oder auch ein Bundestagsabgeordneter. Aber ich versuche so oft wie möglich und es macht es natürlich auch spannend. Ne? Zum einen hier die Region Reutlingen, Tübingen, Rottenburg auf der einen Seite, aber dann die Ulmer Gegend bis zu meiner Heimat Oberschwaben. Auch da gibt es schon deutliche Unterschiede, wie die Menschen auf einen zukommen, auch welche Anliegen sie haben. Ne?
Wie war dann der Wahlkampf für Sie? War das ein schwieriger Wahlkampf, überall zu sein? Sie können ja eigentlich gar nicht überall sein. Wie wurde das dann gehandhabt?
Ja gut, ich habe versucht dann in allen Regionen präsent zu sein und habe 6 Wochen, also ich war ja damals eben noch nicht Mitglied und war auch noch berufstätig, aber habe mich 6 Wochen, die letzten 6 Wochen dann befreien lassen und war dann jeden Tag in einem anderen Landkreis unterwegs. Ne? Mein Wahlkreis hat 8 Landkreise und somit habe ich jeden Landkreis 3 Tage lang insgesamt besucht in dieser Wahlkampfzeit.
Und hier auf 97,45 im Kabel. Heute ist All Inclusive im Gespräch mit dem CDU-Europaabgeordneten Norbert Linz. Er sitzt seit Mai 2014 für Deutschland im Europäischen Parlament in Straßburg, hat damit einige Themen schon behandelt und auch interessante Themen, denn wir sind in einer Zeit, wo eine Krise die nächste Krise jagt. Nach der Finanzkrise sind wir jetzt gerade in der Flüchtlingskrise. Wie stark beschäftigt Sie das im Europäischen Parlament, die Zuströme gerade?
Das beschäftigt uns natürlich sehr stark. Das ist auch bei uns das zentrale Thema. Und selbstverständlich geht es da in der europäischen Dimension zum einen auch darum, dass wir uns Gedanken machen müssen über das Thema Grenzschutz in Europa, Außengrenzschutz, dass wir aber auch das Thema Solidarität in Europa ganz stark ansprechen müssen, weil wir, wenn wir die letzten Monate betrachten und die Flüchtlingsströme sehen, wo sie hergekommen sind und wo sie hingehen, ist natürlich schon erkennbar, dass einige wenige Mitgliedstaaten sehr stark betroffen sind, dass natürlich insbesondere Österreich, Deutschland und noch stärker, wenn man es vom prozentualen Anteil sieht, noch stärker Schweden betroffen war von den Flüchtlingsströmen. Natürlich müssen wir da zu mehr Solidarität in Europa kommen. Das betrifft die allermeisten westeuropäischen Staaten, aber natürlich auch die neuen und noch nicht so lange in der EU befindlichen osteuropäischen Mitgliedstaaten.
Es gibt immer mehr rechte Ströme, Pegida, AfD, die NPD ja sowieso. Wie arbeiten Sie damit zusammen? Also Ihr politischer Gegner auf Landesebene, Winfried Kretschmann von den Grünen, möchte ja, wenn der Südwestrundfunk ein Podium mit allen machen möchte, ausschließen, dass er mitmacht, wenn die AfD am Podium teilen will. Hat er keine Argumente gegen Rechte oder wie ist es für Sie einzuschätzen, gegen rechte Ströme anzugreifen?
Also natürlich müssen alle Demokraten, die Parteien der Mitte, jeder für sich selber entscheiden, wie er damit zunächst mal umgehen möchte. Ich glaube aber, dass es besser ist, die inhaltliche Auseinandersetzung zu suchen, insbesondere jetzt mit der AfD. Und ich glaube mir, oder bin mir ganz sicher, dass wir die besseren Argumente haben und dass es eben nicht ausreicht, einfach nur Ängste, Befürchtungen, die Sorgen der Menschen anzusprechen. Das ist zwar richtig, die Sorgen anzusprechen, aber ich glaube, die Menschen erwarten auch Lösungen. Und da höre ich von dieser Partei bisher sehr, sehr wenig.
Zur Sache Baden-Württemberg war das erste Duell zwischen Guido Wulff und Winfried Kretschmann. Da wurden von vielen Pressevertreterinnen und Pressevertretern Guido Wulff als Sieger gesehen und Winfried Kretschmann als Verlierer im Podium. Schätzen Sie dann auch ein, dass er die schlechte Argumentation gebracht hat und deswegen auch nicht gegen Rechte argumentieren kann und deswegen auch verloren hat?
Nee, ich glaube einfach, dass die Menschen oder beziehungsweise es waren ja vor allem jetzt Medienvertreter, die die Einschätzung getroffen haben, zunächst mal, wie das Duell ausgegangen ist oder wer als Sieger hervorgegangen ist. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Mehrheit und wenn man sich das angeschaut hat, glaube ich, kann man auch gut zu dem Ergebnis kommen, dass Wulff der Sieger ist. Ich glaube einfach, dass die Menschen schon merken, dass wir in einer Zeit großer Herausforderungen sind und dass ihnen der Auftritt des Ministerpräsidenten ein wenig zu passiv geraten ist.
Wie ist es dann mit der CSU? Die möchte ja auch nicht so viel Solidarität zeigen wie die CDU. Wie schwer ist es für Sie, als mit Ihrer Tochterpartei solche Differenzen zu haben?
Ja, also Sie wissen, dass es unter Schwesterparteien durchaus auch mal Auseinandersetzungen gibt. Und natürlich haben wir Diskussionen innerhalb der Unionsparteien, sowohl im Bundestag insgesamt als auch natürlich in der Gesamtpartei. Ich glaube aber, dass sie, sag ich mal, medial stärker oder als die Unterschiede stärker nach außen getragen werden, wie sie tatsächlich sind. Wenn Sie sehen, was die Bayern, die bayerische Bevölkerung, aber eben auch zum Beispiel viele CSU-Mitglieder geleistet haben in den letzten Monaten, weil ja sehr viele Flüchtlinge in Bayern ankommen, bevor sie dann in der Bundesrepublik verteilt werden, dann würde ich nicht zum Ergebnis kommen, dass dort mangelnde Solidarität herrscht, ja? Sondern, sage ich mal, um es mit dem Bundespräsidenten zu sagen, kann man schon zum Ergebnis kommen, oder die Aussage trifft schon auf den Kopf, wenn er sagt, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind irgendwann endlich.
Der Islamische Staat tritt auch in Deutschland immer mehr vor. Es gab jetzt mehrere Anschläge, wo sie sich auch bekannt haben von Al-Qaida. Mit Frankreich hat das Ganze in Paris ja den Höhepunkt sozusagen am Anfang erreicht. Wie wollen Sie da fortfahren auf europäischer Ebene?
Also ich glaube, dass viel mehr Zusammenarbeit notwendig ist zwischen den nationalen Sicherheitsbehörden. Wir hatten letzte Woche als CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament ein Gespräch mit dem Verfassungsschutzpräsidenten, mit dem deutschen Verfassungsschutzpräsidenten. Da wird natürlich schon sehr viel gemacht. Es ist nicht so, dass die sich nur alle paar Monate auf irgendwelchen Tagungen treffen und dann nicht mehr miteinander sprechen. Und gerade in den letzten Monaten, wo ja auch potenzielle mutmaßliche Anschläge auch in Deutschland verhindert worden sind, sind wir ja angewiesen gewesen auf andere, insbesondere auf US-Nachrichtendienste. Aber ich glaube schon, besonders innerhalb Europas besteht noch erheblichen Bedarf der Zusammenarbeit. Ich glaube auch, dass wir solche europäische Behörden wie die Europol auch stärken müssen, personell, aber dass es eben dann auch klar ist für alle Mitgliedstaaten, dass mit dieser Behörde, mit Europol auch wirklich zusammengearbeitet werden muss.
So dass man da mehr ineinander übergreift.
Ja.
Um dagegen vorzugehen.
Ja, weil es ja ganz klar ist, weder Kriminalität noch natürlich Terrorismus macht vor nationalen Grenzen Halt. Und wenn, sagen wir, ein Anschlag stattfindet in einem Mitgliedstaat, wie es jetzt leider in Paris der Fall war, dann sind wir irgendwo alle betroffen.
Haben Sie dann auch Angst, dass die Terrorgefahr auch auf die Bundesrepublik überspringt? Oder denken Sie, die Bundesrepublik ist noch sicher? Man kann es ja nie wissen, auf jeden Fall. Aber wie schwer schätzen Sie das aktuell ein?
Also der Bundesinnenminister kommt ja zu der Einschätzung, dass wir eine Gefährdungslage haben, auch eine gestiegene Gefährdungslage, gerade in den letzten Monaten. Es besteht aber keine akute Gefahr, dass man jetzt sagen kann, jetzt die nächsten Stunden und ist, oder nächsten Tage ist ein Terroranschlag zu erwarten. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man, sag ich mal, dass die Sicherheitsbehörden die Augen aufhalten, dass eben, und da wiederhole ich mich, die Zusammenarbeit sehr viel intensiver sein muss, dass wir wirklich, wenn es irgend möglich ist, jeden auch mutmaßlichen Anschlag verhindern können.
70 Organisationen sind gerade in Stuttgart unterwegs, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Ist es jetzt eine gute Sache, im Moment mit den ganzen Sachen sich trotzdem so groß zu versammeln, oder ist es gefährlich?
Nee, ich glaube, dass wir versuchen sollten, ich habe das übrigens auch nach den Terroranschlägen in Paris gemacht, wo es ja dann sehr bald klar war, dass einige der Attentäter aus Brüssel kamen, ich dann 3 Tage später wieder nach Brüssel gefahren sind. Nee, wir sollen unseren Alltag so weiterleben, wie wir das bisher gemacht haben.
Also ohne Einschränkungen.
Weil genau das ja der Wunsch und das Ziel des sogenannten Islamischen Staates, unser freies Leben zu gefährden und uns einzuschüchtern, und das sollten wir uns nicht gefallen lassen. Ja, und insofern finde ich es richtig, dass wir weiterhin uns versammeln, und es ist Aufgabe der Polizei und damit natürlich auch, was die Ausstattung der Polizei angeht, Aufgabe der Politik, um genau die Sicherheit zu gewährleisten, dass wir dieses freie Leben, wie wir es bisher gelebt haben, auch weiterleben können.
Die Wüstewelle auf 101,15 im Stadtnetz Rottenburg. Heute ist zu Gast der europäische Abgeordnete Norbert Linz. Wir haben mit ihm schon drüber gesprochen, was man als Abgeordneter im Straßburger Parlament macht. Dann haben wir auch über aktuelle Themen bereits ein bisschen drüber gesprochen, über die Flüchtlingssituation, dass es ein schwieriges Thema ist und dass man dagegen argumentieren muss, gegen die rechten Seiten, zum Beispiel die AfD, die NPD, Pegida, also alle rechten Ströme, muss man argumentieren, laut Norbert Linz. Und in der Silvesternacht in Köln gab es große Ereignisse, außer einem schönen Feuerwerk, leider auch negative Ereignisse. Es wurden Leute belästigt, die Polizei war überfordert. Laut Recherchen von Stern TV wurde herausgefunden, dass die Polizisten teilweise nicht wussten, was sie tun sollten und den Leuten auch nicht geholfen haben. Ist deshalb die Sicherheitspolitik in Köln, also in Nordrhein-Westfalen, am Boden und läuft gerade nicht?
Also ich glaube schon, dass man jetzt nach den Ereignissen, und leider ging es ja aus meiner Sicht viel zu lang, bis wir überhaupt erfahren haben, was in Köln passiert ist, bis es auch in den Medien, sag ich mal, in den überregionalen Medien diskutiert worden ist. Aber ich glaube schon, dass es zumindest ein großes Versagen der Einsatzleitung, der polizeilichen Einsatzleitung war in der Silvesternacht. Ob das die Frage ist, dass nochmal mehr Polizisten hinzukommen hätten sollen, die angeboten worden sind, aber dann nicht angefordert worden sind. Also ich glaube schon, dass sich die nordrhein-westfälische Landesregierung sehr viel Gedanken machen muss über ihr bisheriges polizeiliches Konzept und insbesondere auch die Kölner Polizei.
Wie ist es dann eigentlich? Ist man davon ausgegangen, dass in München was Schlimmes passiert in der Silvesternacht? Jetzt war es aber Köln. Ist es trotzdem sehr ängstlich machend dann?
Ich verstehe schon, dass sich mehr und mehr, und das bestätigen ja auch die Umfragen, sich mehr und mehr Menschen Sorgen machen. Mir ist aber ganz, ganz wichtig, erstens muss man mal sehr stark differenzieren, was war in München die Gefährdungslage. Da ging es um einen potenziellen Anschlag, und hier ging es um kriminelle Handlungen, teilweise sexuelle Übergriffe, insbesondere auf Frauen, also natürlich eine völlig unterschiedliche Situation. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, insbesondere, um wieder nach Baden-Württemberg zurückzukommen, dass wir sagen, dass wir mehr Polizeikräfte auch in Baden-Württemberg brauchen. Und das gilt für Nordrhein-Westfalen und das gilt natürlich auch für andere Teile der Republik.
Wie soll dann da vorgegangen werden? Sollen die Leute dann direkt Deutschland verlassen, wenn sie kriminell werden und Asyl beantragen möchten? Oder sollen sie dann in deutsches Gefängnis gehen oder nur eine Unterrichtung kriegen, wie die deutschen Werte zu leben sind?
Also zunächst mal ist klar, dass diejenigen, die kriminelle Handlungen vollzogen haben, gerade jetzt auch was Köln betrifft, dass die die ganze Härte des Staates auch erfahren müssen. Aber auf der anderen Seite ist auch klar, und dass wir, Entschuldigung, zum Zweiten natürlich dann auch sehen müssen, wo es möglich ist, dass diejenigen auch wieder rückgeführt werden sollen dann. Aber es ist auch klar auf der anderen Seite, dass es natürlich in nicht wenigen Fällen auch Abschiebungshindernisse geben wird. Zum Beispiel, wenn kein Pass da ist, kein Aufnahmeland da ist oder ein Land da ist, das die Menschen dann nicht mehr zurücknimmt. Deswegen ist es richtig, dass wir dort mit allen gesetzlichen Möglichkeiten, die wir haben, entsprechend auch handeln, dass wir auf der anderen Seite aber auch natürlich unsere Grenzen dabei sehen müssen.
Henriette Rieckert, die neue Oberbürgermeisterin von Köln, hat gemeint zu den Frauen, sie sollen eine Armlänge Abstand halten. Darüber haben sich viele lustig gemacht. Hätte sie was anderes in dem Moment sagen sollen?
Ja, ich glaube, das war zum Zeitpunkt und egal zu dem Zeitpunkt, wo sie es gesagt hat, es wäre auch am heutigen Tage noch falsch, weil ich schon der Auffassung bin, diejenigen, die angegriffen haben und die sich eben nicht so verhalten haben, wie wir uns das vorstellen in unserem Land, diejenigen müssen sich ändern und nicht die Frauen, die zum Feiern in der Silvesternacht in der Silvesternacht nach Köln gekommen sind. Deswegen halte ich in so einer Situation sehr wenig von Tipps, Verhaltensregeln, die man dann Frauen oder auch Männern letztendlich mit an die Hand gibt.
Wie viele neue Sicherheitsbeamtinnen und Sicherheitsbeamten bräuchte Baden-Württemberg Ihrer Meinung jetzt mal so grob geschätzt? Also ein paar oder geht es dann schon an die Zehntausende mehr?
Nee, ich glaube schon, dass es richtig ist. Unser Spitzenkandidat Guido Wolf fordert 1500 Beamte fürs ganze Land. Ich glaube, dass das die notwendige Größe ist, die wir möglichst schnell die Polizei aufstocken sollten.
Der freiwillige Polizeidienst, sollte der dann wieder zurückkommen, wenn sich die Landesregierung ändern würde am 13. März?
Ja, ich würde das sehr begrüßen, weil ich glaube schon, dass er auch seinen Teil dazu geleistet hat, dass unser Land zumindest zum damaligen Zeitpunkt ein doch sichereres Land war, wie das jetzt im Moment der Fall ist.
Also können diese freiwilligen Polizistinnen und Polizisten, sind ja noch ein paar wenige im Einsatz, also doch sehr gut noch die Polizei in Großveranstaltungen und Großevents unterstützen?
Ja, ich glaube, als Ergänzung der polizeilichen Arbeit, der hauptamtlichen Arbeit, ist es eine gute Möglichkeit, auch sich zu engagieren und letztendlich für mehr Sicherheit zu sorgen.
Ist es dann jetzt gerade die Sicherheitspolitik ein Beweis für Sie, dass es ein Fehler war, das abzuschaffen von der aktuellen Landesregierung?
Ich würde das nicht als zentralen Bestandteil sehen, aber doch eines der Bausteine, dass man eben im Bereich der Sicherheitspolitik zumindest auf einem Auge blind ist.
Hier im Livestream auf www.wüste-welle.de. Der Europaabgeordnete Norbert Linz besucht heute die inklusive Jugendredaktion. Was ist denn für Sie Inklusion?
Für mich ist zunächst mal eine möglichst gleichartige Teilhabe am Leben für alle Menschen. Und ich glaube, dass wir im Grundsatz da auf einem sehr guten Weg sind. Und dass wir im Vergleich, sagen wir, zu vergangenen Zeiten dadurch schon einiges erreicht haben im Alltag, was Schule betrifft, aber auch in sonstigen Leben, auch Barrierefreiheit als anderes Beispiel.
Sind da auch europaweit Projekte am Zug oder gibt es da gerade kein Projekt?
Im Wesentlichen muss man sagen, ist das Bundes- und Landesthema. Da gibt es schon über den sogenannten Europäischen Sozialfonds dann kleine Projekte, aber sagen wir, die wesentlichen finanziellen Herausforderungen, die sind in dem Bereich durchaus vom Land und auch vom Bund zu stemmen. Ja.
Die Roaming-Gebühren fürs Handy werden abgeschafft durch das neue Gesetz von der Europäischen Union. Wie ist das für Sie gewesen? Also wie hat sich das Thema rauskristallisiert, das ja auch wieder wichtig ist hier für die Deutschen?
Es ist ein aus meiner Sicht ein ganz großer Erfolg des Europäischen Parlaments. Das Europäische Parlament hat ja oftmals das Problem, dass viele Dinge, die beschlossen werden, erst danach national umgesetzt werden müssen. Also in der Regel beschließen wir ja Richtlinien und dann geht es 1, 2 oder 3 Jahre, bis das umgesetzt wird und die Menschen gar nicht mehr wissen oder merken, dass das ursprünglich von der europäischen Ebene gekommen ist. Bei Roaming, da ist jetzt ganz klar erkennbar, dass das die europäische Ebene und insbesondere das Europäische Parlament die Institution war, die die Roaming-Gebühren jetzt letztendlich abgeschafft haben, dann bis im zweiten Halbjahr 2017. Und das war ein langer und harter Kampf, auch gegenüber den Mitgliedstaaten.
Gibt es da noch weitere digitale Pläne, also internetmäßig?
Ja, also die sind zwar im Moment noch nicht in Form von Vorschlägen der Europäischen Kommission oder in Form von Vorschlägen gegossen, aber ich denke, dass das nächste Thema sicherlich das Thema sein wird, wie gehen wir weiter um mit Internetkosten beim Smartphone und sind die Tarife, die dort verlangt werden, zeitgemäß, auch wiederum, was das grenzüberschreitende Element betrifft, weil dafür sind wir nur zuständig im Europäischen Parlament.
Wie lange dauert dann sowas, also so ein Verfahren? Also erstmal das europäische Verfahren, das nationale Verfahren dauert ja dann eh nochmal, aber wie lange dauert das europäische Verfahren?
Ja, also bei den Roaming-Gebühren ist es ja durchaus von der ersten politischen Diskussion jetzt bis zum letztendlich gelungenen Abschaffung waren das jetzt schon 5, 6 Jahre Diskussion. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Projekt nicht so lange brauchen, aber es ist klar, dass da natürlich auch wieder erheblicher Widerstand da sein wird und insofern darf man nicht davon ausgehen, dass das nur ein wochenlanger oder monatelanger Prozess ist, sondern doch eher auch ein jahrelanger.
Liegt es daran, dass das Parlament erstens so groß ist und zweitens so viele Meinungen trägt?
Ich glaube, es liegt weniger am Europäischen Parlament als Institution, sondern dass wir natürlich Co-Gesetzgeber sind der Europäischen Union und natürlich es auch einen Rat gibt, einen Ministerrat, also dort, wo die Mitgliedstaaten vertreten sind und dort die Meinungsvielfalt nochmal deutlich stärker ausgeprägt ist wie im Europäischen Parlament. Da gibt es einfach schlichtweg Mitgliedstaaten, die wollen das dann nicht. Ja. Und dort sind auch die Mehrheitsverhältnisse dann anders wie im Europäischen Parlament. Weil im Europäischen Parlament gibt es seit Jahren schon eine Mehrheit für die Abschaffung der Roaming-Gebühren. Aber letztendlich sind wir 50% der Gesetzgebung in Europa und können uns nur letztendlich durchsetzen, wenn dann eben auch im Rat eine Mehrheit da ist.
Was hat Sie dann persönlich bewegt, Abgeordneter für die Deutschen im Europäischen Parlament zu werden? Weil es gibt ja auch Gemeinderat, Kreistag, Landtag und Bundestag.
Also ich war, bevor ich ins Europäische Parlament eingezogen bin, auch einige Jahre Gemeinderat meiner Heimatgemeinde Horgenzell im Landkreis Ravensburg. Auch das war eine sehr herausfordernde und schöne Arbeit. Man ist ja auch viel direkter und viel näher noch an den Menschen dran. Aber beim europäischen Projekt finde ich einfach die Riesenherausforderung, die vielen unterschiedlichen Interessen, Mentalitäten in Europa dann auch zusammenzubringen. Und ich glaube, wenn man einfach mal schaut, wie Europa in der Welt des 21. Jahrhunderts noch Stimme hat, ich glaube, dann wird einem deutlich, dass es eben nicht nur reicht, in Stuttgart und in Berlin Politik zu machen. Und dass es eben nicht nur reicht, wenn ein Außenminister die Stimme für Deutschland erhebt, sondern es braucht eine gemeinsame europäische Stimme in der Welt. Und ich glaube, bei diesen Herausforderungen, den Kriegen und dem ganzen vielen Elend auch auf der Welt ist, glaube ich, wichtig, dass wir Europäer versuchen, möglichst nach außen mit einer Stimme zu sprechen. Und da ist das Europäische Parlament eine ganz, ganz wichtige Institution hierfür.
Die nächste Ausgabe von All Inclusive gibt es dann am Samstag, den 30. Januar 2016 von 16 Uhr bis 17 Uhr. Dort wird dann zu Gast sein der Esslinger Musiker Julian Martel, der durch die Kindercasting-Show The Voice Kids bekannt wurde. Julian Martel ist dann zu Gast am 30. Januar von 16 Uhr bis 17 Uhr. An dieser Stelle noch einen herzlichen Dank an Norbert Linz, den CDU-Europaabgeordneten, für seinen heutigen Studiobesuch.
Ciao, tschüss. Ciao.